Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. In den nächsten beiden Folgen schauen wir einmal genauer auf das vegetative Nervensystem. Ein Teil unseres Körpers, welcher in der SIBO-Therapie eine große Rolle spielen kann, aber häufig unterschätzt wird. Wir wollen uns einmal genauer anschauen, welche Prozesse das vegetative Nervensystem steuert und warum es für Darmpatienten so unglaublich wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wir schauen uns auch an, welche Stressoren es gibt und welche Tools wir nutzen können, um positive Einflüsse auf das vegetative Nervensystem zu nehmen. Das alles klären wir jetzt in dieser ersten Folge zum vegetativen Nervensystem. Los geht's! Liebe Lauren, du bist jetzt mittlerweile ja schon absoluter Stammgast im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen heute über ein extrem wichtiges Thema, aber vielleicht etwas unterrepräsentiertes Thema, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen, sprechen. Und zwar unser vegetatives Nervensystem, auch autonomes Nervensystem genannt oder unterbewusstes Nervensystem. Das heißt, es ist uns nicht bewusst, aber es steuert ganz, ganz viele Abläufe in unserem Körper und unserem Verdauungstrakt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass da einer der Hauptschlüssel für unsere schwierigen Darmpatienten tatsächlich liegen kann. Lauren, schön, dass du da bist. Willst du einfach mal einen Einstieg unseren Zuhörern geben? Was ist das vegetative Nervensystem? Was steuert es? Und warum ist es bei unseren Darmpatienten so wichtig?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich mache das, glaube ich, mal einfach so für Beginner, da das Thema recht komplex ist. Und ich glaube, man kann auch nur mit der Beginner-Version richtig gut verstehen, wie das alles so abläuft im Körper. Das vegetative, auch autonomische Nervensystem genannt, hat zwei Hauptbranches, also zwei Äste, wie man sich das vorstellen kann. Der Sympathikus und der Parasympathikus. Das sind so zwei Modusse, worin der Körper sich befindet. Ich stelle mir das immer vor wie in einem Auto mit Schaltfunktion, dass man sich da in einen Modus oder in einen anderen schalten kann. Oft geht das mit bewussten oder wirklich Ereignissen, die eben im Alltag passieren, die einen dann wirklich in diese zwei Modus zu switchen. Der Sympathikus, das ist der Stress- und Überlebensmodus, da sind wir wirklich ready to go. Der Körper ist da wirklich am Arbeiten und hauptsächlich werden dort Funktionen gesteuert oder optimiert in den Vordergrund geschoben, die wirklich für das Überleben-Thema wichtig sind. Also das Herz, die Lunge, die Muskeln werden durchblutet, damit man quasi von einer Gefahr weglaufen kann. Aber dann wird auch in diesem Sympathikus-Modus, diesem Stress-Modus, die Verdauung, die Fortpflanzungsorgane, diese nicht fürs Überleben wichtige Organe auf die Sparflamme gestellt. Und viele, viele Menschen befinden sich konstant in diesem Stressmodus, im Sympathikus. Das ist ja, dann sieht man ja total sofort, warum das problematisch sein könnte. Der Parasympathikus im Gegenteil, das ist Rest and Digest, das ist die Erholungs- und Verdauungsseite des vegetativen Nervensystems, vom Vagusnerv, der längste, 10. Cranial Nerv gesteuert. Und da kann man sich wirklich einfach in diesen Regenerierungs-, in diesen Heilungsprozess befinden. Die Verdauung wird gefördert, die Durchblutung der Geschlechtsorgane, der Verdauungsorgane wird priorisiert. Aber man muss sich im heutigen Lifestyle wirklich bewusst in diesen Parasympathikus versetzen, wenn man jetzt nicht das riesige Glück hat, dass man einfach eine gelassene Person ist, die da einfach sehr schnell reinschlüpfen kann. Aber das sind die zwei Arme des vegetativen Nervensystems und ich habe ja schon ein bisschen gesagt, wie sie die Verdauung schon so ein bisschen steuern können. Es geht da auf jeden Fall noch viel mehr ins Detail und ich glaube, das werden wir jetzt noch alles gut für euch besprechen. Aber ja, nur zum Überblick sieht das so aus.
Was ich sehr, sehr spannend finde, ist tatsächlich, wir können an der Aktivität unseres Sympathikus gar nichts verändern. der läuft quasi wie ein Standgas beim Auto durch. Und wir können nur mit dem Parasympathikus auf die Bremse treten. Und deswegen ist ein guter, aktiver starker Parasympathikus so wichtig, weil das ist unsere einzige Regulationsfunktion. Und ich denke, jeder kann sich da reinversetzen. Wir sind einfach eine gestresste Gesellschaft. Und Stress, es bedeutet nicht immer automatisch nur, dass wir wahnsinnig viel zu tun haben oder dass wir permanent arbeiten, sondern tatsächlich auch die modernen Medien oder Kommunikationswege sind Stress für unseren Körper. Das heißt, unsere Handys, unsere Apps, die permanent aufblinken, führen dazu, dass wir Dopaminausstoß haben. Dopamin ist ein Belohnungshormon, was aber auch süchtig macht. Das heißt, wir wollen mehr davon und dadurch ist unser Gehirn aber die ganze Zeit in einem Aktivitätsmodus und das löst dann letzten Endes auch Stress in unserem Nervensystem aus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, warum dieses Thema so unfassbar wichtig ist.
Ja, absolut. Und zu dem Dopamin-Thema wollte ich nur kurz sagen, ich habe gestern was ganz Interessantes gelesen, dass Dopamin ja süchtig macht, wie du schon gesagt hast, aber deshalb werden wir auch so ein bisschen abhängig und süchtig nach stressigen Gedanken. Wenn wir also an was denken, das uns stresst intern, gibt das einen kleinen Dopamin-Push und dann sind wir so in einem ganz, ganz ungünstigen Teufelskreis, da stressige Gedanken uns mehr Dopamin geben, als gelassene, schöne Gedanken das tun.
Mega, ja, absolut. Da haben ganz, ganz viele tatsächlich ein Problem. Es ist nicht nur Dopamin, sondern auch Adrenalin, Noradrenalin, die Stresshormone, die setzen Energie in uns frei. Ja, und diese Energie ist attraktiv. Und dementsprechend wollen wir mehr davon auf jeden Fall. Und tatsächlich können wir nach Stress süchtig sein, ja, Workaholic. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da auch in diese Gruppierung einreihen müssen. aber ja, Stress macht uns ein gutes Gefühl, aber langfristig brennt halt die Batterien leer. Und dementsprechend sind ja Maßnahmen, über die wir jetzt auch noch nachher sprechen werden, wie wir halt eben unser ganzes Nervensystem zur Ruhe bringen können, einfach super, super sinnvoll und wichtig. Willst du, ich weiß, dass du dich auch mit dem vegetativen Nervensystem persönlich beschäftigst. Willst du uns da mal abholen? Was waren für dich so die Punkte, wo du gemerkt hast, dieses System sollte auch bei dir einfach so ein bisschen unterstützt werden und wie machst du das?
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Stressmensch, schon seit der Kindheit. Ich habe einen relativ hohen Ruhepuls, meine Hände sind oft kalt, meine Schultern sind hier oben bei den Ohren, wenn ich nicht wirklich bewusst schaue, dass mein Körper diese ganzen Stresssignale nicht verarbeitet. Denn ich kann richtig gut so mental blockieren, dass mein Körper in einem Stresszustand ist, dass die Hände kalt sind, dass mein Gebiss richtig fest zugebissen ist. Und mental denke ich, alles ist gut, ich habe alles in Control. Aber dann, wenn ich wirklich mal so einen Bodyscan mache, merke ich total schnell, dass ich schon mehrere so Stress-Feedback-Signale vom Körper bekomme. Und das hat sich auf jeden Fall vermehrt, seitdem ich Kinder bekommen habe. Dann ist man ja oft einfach in dieser Mama-Rufbereitschaft. Der Schlaf ist auf jeden Fall richtig nicht mehr so tief geworden, damit man jedes kleine Geräusch hören kann. Man ist immer so ready to go. Und da merkte ich musste da echt mal für mich was tun, damit ich besser in diese gelassenen Parasympathikus, in diesen Modus kommen kann. Und es war auch auf jeden Fall nach dem Kinderkriegen schwieriger, in diesen Modus zu kommen. Früher konnte ich einfach eine schöne geleitete Meditation oder Atemübung anschmeißen und ich war sofort tief und entspannt. Und jetzt merke ich, das braucht mehr Anstrengung. Meinerseits, das geht nicht so einfach. Aber was ich für mich gefunden habe, die zwei wirksamsten Methoden, schnell in den Parasympathikus zu schalten, oder ich würde sagen drei Methoden, sind erstens Atemübungen. Das holt mich immer richtig schnell ab und holt mich ganz schnell wieder zu mich in den Parasympathikus, wo ich wirklich mehr dieses Exhale, dieses Ausatmen-Gefühl im ganzen Körper habe. Auch Vagusnervübungen, die richtig schnell gehen können. Und davon gibt es eine riesige Liste. Man muss für sich so ein bisschen wie in einem Menü im Restaurant gucken, was hört sich dann an dem Tag richtig gut an, was funktioniert für einen richtig gut. Aber es gibt da viele Sachen, die man mit den Augen und Augenbewegungen machen kann, wie man die Ohren massieren kann, wie man Bewegungen hier in den Hals, im Nackenbereich machen kann, um diesen Vagusnerv zu dehnen, zu aktivieren. Und das in Kombination mit einfach einer kurzen Orientierungsscanning für die Umgebung hilft auch ganz schnell bei mir, wieder runterzukommen. Also man spürt die Füße auf dem Boden, man spürt den Sessel unter sich, man nimmt wirklich den Raum wahr im kleinsten Detail, damit der Körper dieses Signal von Sicherheit bekommt. Und das funktioniert auch richtig schnell. Man muss es aber oft mehrmals am Tag machen. Es hat keinen langfristigen Effekt, aber trotzdem gewöhnt man sich oft an, das ist einfach so eine stündliche Sache, die ich einfach mal so kurz für mich mache, ähnlich wie aufstehen und ein Glas Wasser holen. Und das dritte ist tatsächlich eher so ein Biohacking-Tool, da mir die Zeit echt momentan für ein robusteres Meditations-Habit, Gewohnheit leider fehlt, ist der Apollo Neuro. Ich will jetzt keine Werbung hier machen, aber das ist einfach ein Vagusnerv-Training-Gerät. Und das ist für mich auch ganz toll, weil man das quasi einfach anmachen kann. Und das arbeitet im Hintergrund und hilft mir mindestens mit meinem Körper verbunden zu bleiben, sodass ich meine Hände und meine Atmung von alleine so ein bisschen nicht so in diesen Sympathikus, diesen kalte, zugekniffenen Modus sich reinschalten. Das sind, würde ich sagen, für mich die drei wertvollsten Tools, die ich gefunden habe.
Wie würdest du denn sagen, also abgesehen davon, ich fühle mich jetzt schon viel entspannter, weil ich spüre den Boden unter mir, ist total angenehm. Wirklich, das ist, sind echt so kleine Sachen, an die man sich erinnern darf. Wie spürt man denn überhaupt, dass wir gestresst sind?
Ja, ich würde sagen, das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber die meisten Menschen, die erstmal sich wahrnehmen würden, wahrscheinlich feststellen, in einem gestressten Zustand ist die Atmung sehr flach. Die Atmung ist wirklich nur, ja, oberflächlich in den oberen so Drittel der Lunge. Das Zwerchfell dehnt sich nicht wirklich aus in eine tiefe Bauchatmung und man atmet so vielleicht zu schnell oder auch zu wenig, aber richtig flach. Also die Sauerstoffversorgung ist da wirklich am ersten, glaube ich, das Problem, wenn man gestresst ist. Und für andere Menschen gibt es, glaube ich, andere Zeichen, das mit den kalten Händen zum Beispiel oder kalte Füße. Richtig starke Anspannung im Nackenbereich ist ganz häufig ein Fall oder auch Kopfschmerzen. Aber dieser Atem ist einfach der schnellste Weg für den Körper zu wissen, sind wir gestresst oder nicht. Und der Atem, wenn er entspannt ist und richtig tief in den Bauch geht wie Babys, ist das schnellste Feedback für den Körper, für das Nervensystem. Es ist alles okay. Und genau im Gegenteil, wenn der Atem nicht priorisiert wird, wenn wir so wie ein Tier, das gerade gejagt wird, atmen, dann ist es auch für den Körper sofort ein starkes Feedback-Signal, dass wir alle Organe, die mit Verdauung, mit Hormonen etc. runterfahren dürfen, weil wir überleben müssen. Und das spürt man dann schon in der Atmung.
Genau. Also ich mache immer das Beispiel, stellt euch vor, ihr seid alleine im Haus, oberes Stockwerk, und ihr hört, unten bricht gerade jemand ein. Und dann überlegt, was macht ihr mit eurer Atmung? Die meisten von uns würden sofort instinktiv machen und die Luft anhalten. Aber hier oben, in den oberen Teilen, wie du gesagt hast, vom Drittel vom Brustkorb. Und das ist einfach das Signal an unseren Körper, wir sind in Gefahr. Und dementsprechend können wir mit unserer Atmung, unserem Körper und unseren Hormonen, unserem Nervensystem einfach signalisieren, Gefahr oder Sicherheit. Und tatsächlich, wir haben ganz, ganz oft falsche Atemmuster. Was du auch gesagt hast, kalte Hände, kalte Füße, verspannter Nacken. Das ist etwas, wo ich ganz häufig auch in der Praxis damit konfrontiert werde, wo ich höre, oh, ich bin so verspannt und ich mache dies und ich mache jenes und nichts hilft. Und ich erlebe leider aber auch ganz oft, dass tatsächlich diese Offenheit dafür, dass es mit Stress zusammenhängen kann, nicht da ist. Vielleicht auch aufgrund, weil man dann denkt, das hat gleich was mit psychischer Erkrankung zu tun.
Ja.
Das sind zwei völlig getrennte Sachen. Eine psychische Erkrankung ist so weit abseits einer Norm. Und Stress hat jeder von uns in unterschiedlichen Phasen und in unterschiedlichen Mengen. Aber das sind einfach wir tatsächlich Signale unseres Körpers, wo wir einfach uns hinterfragen dürfen, ob wir gestresst sind. Und was ich ganz spannend an deiner Antwort fand, du hast im Prinzip nur auf deinen Körper geachtet. Das heißt, die Frage ist, wie erkennen wir Stress in uns, hast du nur mit Körpersignalen übersetzt. Und das ist genau nämlich ein Aspekt, wir können gestresst sein, weil wir Termindruck haben, das ist uns bewusst, aber wir haben eben halt auch diesen unterbewussten Stress und den können wir teilweise gar nicht richtig bewusst wahrnehmen. Bewusstsein bedeutet ja, dass wir darüber nachdenken können, aber das ist eben halt beim Stress, insbesondere wenn es das vegetative Nervensystem betrifft, nicht unbedingt der Fall. Was ich noch nutze, ich messe bei mir ja täglich die HRV, Herzratenvariabilität. Das ist für mich auch nochmal ein Parameter, der ist jetzt nicht nur Stress, er ist auch Regeneration, aber zumindest kann man da so seinen eigenen Pace, also seine eigene, wie belaste ich mich im Vergleich zu meinen Ressourcen, gut abschätzen und auch so ein bisschen gucken, was man dann letzten Endes machen kann.
Ja, also ich glaube, dieses Biofeedback, zum Beispiel von dieser Messung, ist so ein tolles Tool für ganz viele Menschen, weil man konkret sieht, aha, das gibt mein Körper mir jetzt mit und ich kann das messen, ich kann sehen, wie meine Aktivitäten, wie meine Gewohnheiten diese Nummer ändern und das ist richtig sehr motivierend für viele. Ähnlich wie so konstante Blutzuckermessung auch, kann auch sehr motivierend sein, wenn man sieht, aha, okay, hier sind ganz konkret diese Zusammenhänge und hier kann ich was machen und ich kann das messen. Das finde ich richtig cool.
Absolut. Nutzt du irgendwelche Tools, um für dich so ein Feedback noch zu bekommen?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe das früher gemacht. Ehrlich gesagt, stresst mich das momentan in dieser jetzigen Lebensphase mit zwei kleinen Kindern mehr zu sehen, wie vielleicht unoptimal meine HRV ist oder wie mein Puls gerade von Moment zu Moment aussieht. Und ich überlege mir doch, da was anzuschaffen, um das so ein bisschen mehr zu messen. Ich habe tatsächlich ganz lange, ich muss das mal wieder machen, HeartMath sehr oft genutzt. Das ist eine sehr, sehr coole Modalität mit Atemübung und Visualisierung in einen guten Parasympathikus zu kommen. Das ist auch sehr evidence-basiert und gut studiert, diese Methode. Freeze Framing nennt sich das. Und ich hatte so ein kleines Gadget, das man sich ans Ohr klippen konnte und dann in das Handy reinstecken konnte mit einer App. Konnte man dann die HRV messen und auch sehen, wie schnell oder wie langsam es gedauert hat, bis man durch die Atemübung in dieses Coherence, in diesen Parasympathikus gekommen ist. Und das hat für mich auf jeden Fall Meditationseinheiten so ein bisschen, ja, so eine spielerische Qualität mitgegeben, wo man sehen konnte, werde ich hier besser? Habe ich es heute geschafft, das schneller zu machen wie letztes Mal? Ich sehe direkt das Feedback, ich sehe direkt, wie entspannt ich tatsächlich bin in dieser Meditation. Das hat mir richtig geholfen. Man kann aber HeartMath auch ohne dieses kleine Tool machen. Es geht tatsächlich erstmal einfach nur um diese Atemtechnik und für sich wirklich da lernen zu spüren, wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich in Coherence bin, heißt es, also in einem guten HRV-Modus und wie fühlt es sich an, wenn das nicht der Fall ist. Und man kann das dann recht schnell mitkriegen und das dann auch wirklich in Situationen, wo Stress aufkommt, schnell einsetzen, damit man diese Stresswelle, diese Hormonwelle an Adrenalin, an Noradrenalin, an Cortisol abdampfen kann, damit diese ganzen Hormone nicht wirklich im Körper freie Bahn haben. So, das hat mir eine lange Zeit richtig gut geholfen. Ich weiß genau, wo dieses Gerät in einer Schublade liegt. Ich werde es heute nochmal auspacken, aber das hat mir auch geholfen.
Cool. Ja, da gehen wir auch gleich auf jeden Fall noch drauf ein. Wir nutzen auch tatsächlich das gleiche Gerät in der Praxis. Cool. Insofern, das, was du sagst, kann ich da nur unterschreiben. Gibt es für dich noch andere Faktoren, worauf du achtest, wenn du bei deinem Patienten rauskriegen möchtest, ob derjenige gestresst ist? Also achtest du auch auf Faktoren wie zum Beispiel Schlaf? Ja, Schlaf ist ja auch so ein nebulöses Konstrukt, wo wir teilweise gar nicht so einfach einsteigen können, wenn jemand zum Beispiel auch schlecht schlafen kann, weil es so viele unterschiedliche Faktoren als Beeinflussung haben kann.
Total, ja, da ist auf jeden Fall Stress auf der körperlichen Ebene, wirklich auf dieser biochemischen Ebene richtig wichtig. Und da denke ich, dass Blutzucker und Schlaf sind da die zwei fast die wichtigsten körperlichen, quasi physiologischen Stressquellen, die wir gar nicht wirklich mitbekommen. Denn zum Beispiel ein Blutzuckerspiegel, der den ganzen Tag wie eine Achterbahn hoch und runter fährt, ist ja auch ein Stress für das System. Es führt dazu, dass mehr Cortisol, Stresshormon, ausgeschüttet wird. Es führt dazu, dass der Stoffwechsel einfach immer richtig dolle arbeiten muss, dass der Körper nie wirklich in diesem alles ist in Balance arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall also ein körperlicher Stress, dieser konstante Blutzucker hoch und runter und dann schlechter Schlaf, sei das die Dauer, sei das die Qualität, sei das die Zeiten, zu denen man schläft. Also da ist zum Beispiel die Evidence, die Studienlage bei Nachtschichten richtig, also bei Schichtarbeit richtig robust, dass es den Körper total stresst, wenn wir keinen optimierten Schlaf zu den richtigen Tageszeiten und Lichtverhältnissen bekommen. Und ich finde, obwohl das Thema Schlaf super komplex ist, gibt es viel, das jeder einzige Mensch machen kann, das auch nichts kostet, um die Grundlage für mindestens besseren Schlaf zu schaffen, auch wenn das Thema nicht für Menschen, die richtig starke Probleme mit Schlaf haben, davon gelöst werden. Trotzdem kann man da richtig viel tun, um es zu optimieren. Aber genau da, wie bei auch dem Blutzuckerthema, ist die Disziplin halt ganz wichtig. Und ich finde das in den ganzen Therapieplänen, die ich wirklich mit viel Mühe schreibe, wo das ganz, ganz doll gepusht wird, das ist dann das, was am schnellsten oder am ersten weggelassen wird, ist dieser Fokus auf Schlaf, auf Blutzucker, auf Atemübungen, auf diese ganzen Sachen, die halt nicht in Pillenform zu nehmen sind.
Ich kann das so unterschreiben, wirklich, was du sagst. Ich finde das einfach auch eine coole Reflexion für mich tatsächlich. Es ist genau das, woran am allerersten gespart wird. Das ist unsexy, sich einfach hinzusetzen, Ruhe, nichts tun, nichts denken. Das ist genau im Prinzip das Gegenteil von unserer heutigen Welt. Aber das ist halt leider auch genau das, was wir im Moment brauchen.
Ja.
Also kann ich komplett unterschreiben.
Mhm.
Was würdest du denn sagen, woran darf man denn denken, wenn man seinen Schlaf optimieren will? Also ich würde das tatsächlich jetzt noch in diese Folge mit reinpacken, weil es tatsächlich Schlaf, es ist so, so wichtig.
Ja.
Vielleicht noch ein kleiner Ausflug von meiner Seite aus. Wir haben jetzt vor 3 Jahren unseren ersten Sohn bekommen und wir sind dadurch sehr diszipliniert gewesen, wann wir ins Bett gehen, weil wir automatisch halt morgens rausgeschmissen wurden und wir wissen einfach, okay, wir halten besser durch oder fühlen uns besser, wenn wir halt einfach unseren Schlaf in irgendeiner Form bekommen haben. Und das heißt, ich gehe seit 3 Jahren seltenst später als 10 Uhr ins Bett. Und da ich tracke seit genau auch dieser Zeit tatsächlich meinen Schlaf, witzigerweise. Und ich habe also Einschlafstörungen gibt es seitdem nicht mehr.
Mhm.
Ja, auch dieses Sonntags, oh, ich kann nicht richtig einschlafen und morgens am Montag startet man schon gerädert in die Woche, ist nicht mehr existent, weil der Körper, und das genauso wie bei unseren Kindern, wenn die einen sehr festen Rhythmus haben, die haben keine selten Einschlafprobleme, weil einfach der Körper weiß, jetzt ist die Uhrzeit, wir hatten die und die Routine davor, alles klar, jetzt geht's ins Bett. Und dann ist das für unseren Körper ein No-Brainer und er fällt einfach direkt in den Schlaf. Und das ist, finde ich, bei mir selber so interessant und geil zu beobachten, dass ich das, ich hoffe, auch wenn die Kinder jetzt größer werden, niemals missen werde und auch im Großen und Ganzen tatsächlich nicht mehr umstellen werde.
Ja, ja.
Genau, aber nochmal zurück zur eigentlichen Frage, woran sollte man denken, wenn wir den Schlaf verbessern möchten?
Ja, absolut. Also ich glaube, da müssen wir zurück zu den Basics und uns wirklich überlegen, wie haben denn unsere Neandertal-Vorfahren gelebt? Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die man einbauen kann in den Tagesrhythmus. Das erste wäre, dass man morgens, wenn es geht, vor 10 Uhr, aber desto früher, desto besser, vielleicht sogar einen Sonnenaufgang erwischt, die Morgensonne in das Gesicht bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Sonne anstarren, wir sollen aber schon draußen stehen. Das geht nämlich nicht durch ein Fenster, wir sollen Morgenlicht in die Augen bekommen. Also man guckt Richtung Horizont. Auch an einem Tag, wo es sehr, sehr stark bewölkt ist, hat das eine ganz tolle Wirkung. Dieses Morgenlicht gibt dem Gehirn, unserem Biorhythmus, das Signal, jetzt werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Und das hat tatsächlich auf die Schlafqualität, auf die Einschlafzeit nachts einen richtig, richtig starken Effekt. Das wurde jetzt, glaube ich, auch von dem Podcaster Dr. Huberman nochmal sehr stark betont. Der ist ja in den USA ein sehr beliebter Neuroscientist-Podcaster. Und der hat gesagt, die Schlafqualität hat natürlich viele Faktoren, die sie beeinflussen. Aber in den vorherigen 3 Tagen, wie viel Sonnenlicht am Morgen man bekommen hat, ist der wichtigste Faktor für den Schlaf. Und das hat mich total einfach überzeugt. Und ich versuche auch wirklich jeden Morgen mit meiner Kaffeetasse, auch wenn die Kinder dann auch mit in den Garten wollen und dann barfuß da rumlaufen und es doch ein bisschen stressig wird, versuche ich draußen zu stehen und ein bisschen Sonnenlicht zu tanken. Aber da sind wir noch nicht am Ende. Wir wollen nämlich auch abends dieses Lichthygieneprinzip ein bisschen mit weiter mitnehmen. Und das heißt, dass wenn die Sonne untergegangen ist, am besten kriegt man auch ein bisschen Untergangssonne, Abendsonne, Sonnenstrahlen ins Gesicht, das wäre auch ganz toll. Aber am wichtigsten ist, dass man sich abends, wenn die Sonne untergegangen ist, nicht zu viel Blaulicht aussetzt. Also das heißt, normale LED oder incandescent Lightbulbs, Lichter im Haus, also lieber rote Glühbirnen, Lichter oder genau, die, das meine ich, Himalaya-Salzlampen oder einfach alles schön relativ dunkel halten, jetzt nicht totale Festbeleuchtung haben. Wenn man vor dem Computer, vor dem Handy oder vor dem Fernseher sitzt, sollte man dafür ein bisschen Blue Blocking sorgen. Das heißt, dass man das blaue Licht abblocken möchte mit einem eher Rotlicht-Orangenlicht-Filter. Es gibt viele coole Brillen, die man da tragen kann. Ich habe eine Blue Blocker-Brille, aber viele Geräte haben jetzt auch einen eingebauten Screen Filter, das ist, glaube ich, nicht genauso wirksam wie die Brille, aber trotzdem ist es etwas, das man tun kann. Und wirklich ganz konsequent versuchen, ein paar Stunden vor dem Schlafengehen keine Bildschirme vor den Augen zu haben, ist nochmal ganz toll für den Körper, damit dieser Hormonspiegel und dieser ganze Hormonwechsel nachts mit Melatonin und Co. richtig normal passieren kann. Und dass man auch keinen so Second Wind, so eine zweite Energieschub durch Cortisol von einfach der stressigen Lage, die der Körper sich befindet, warum gibt es hier so viel künstliches Licht, das stresst mich, es ist zu spät, warum schlafe ich nicht, Cortisol wird ausgeschüttet und dann hat man auch deshalb nicht schlafen. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auf das Licht achtet und auf diese frühe Schlafenszeit. Da kann man wahnsinnig viel Gutes tun dem Körper und dem Nervensystem.
Genau, zu dem Thema Melatonin, dass gerade diese ganzen Tipps, die du jetzt gegeben hast, haben eben viel mit diesem Hormon zu tun. Morgens durch das Sonnenlicht, wenn das Sonnen- oder helles Licht in unser Auge trifft, in unser Augennerv, dann wird die Produktion von Melatonin reduziert und gleichzeitig abends, wenn es eben dunkler wird, wir wenig Blaulicht haben, dann steigt der Melatoninspiegel an und der lässt uns gut einschlafen und auch gut durchschlafen. Und Cortisol, also Stress, ist der Gegenspieler, weil es ist ja auch total logisch. Angenommen, du liegst in der Wildnis und du hörst um dich rum wilde Tiere, die sozusagen auf ihr Abendmahl warten und Melatonin würde kommen, ansteigen und du schläfst ein, dann war das deine letzte Nacht. Also schüttet dein Körper intelligenterweise Cortisol aus, es reduziert dein Melatonin und du schläfst halt nicht ein oder wenn nicht so tief. Also komplett logisch, physiologisch gedacht, dass Stress und guter Schlaf einfach zwei Faktoren sind. Und wenn ihr schon mal abends irgendwie durch die Stadt gelaufen seid und einfach mal in die Fenster schauen, wo Menschen Fernsehen schauen, dann ist die hauptdominante Farbe, die man dann in den Fenstern sieht, ist blau. Und dieses Blaulicht reduziert eben tatsächlich die Produktion von Melatonin. Deswegen das super, super Tipp auf jeden Fall.
Ja, ja. Also ich weiß noch, als mein erster Sohn richtig klein war, habe ich irgendwo gelesen, wenn man, also wenn die Babys gut schlafen sollen, sollte man wissen, dass normales blaues Licht ihre Melatonin quasi Produktion innerhalb von 1 oder 2 Minuten, also in richtig kurzen Zeitraum, um so die Hälfte reduziert. Und ich kann mich jetzt nicht genau an diesen Fakt erinnern, aber ich weiß, wir haben damals so 5 oder 6 Himalaya-Salzlampen gekauft und überall rote Lichter nachts aufgestellt. Zum Wickeln war alles nur so ganz, ganz sanft beleuchtet und auch nur mit rotem Licht. Und dass wir wirklich konsequent versucht haben, nachts diesen Lichteffekt zu nutzen, damit der Kleine schlafen würde. Und dann fragt man sich, okay, wenn das für Babys so wichtig ist, dann ist es natürlich auch noch immer für uns als Erwachsene total wichtig. Genau wie diese Routine, die du da beschrieben hast. Wir sind dann jetzt irgendwie nicht komplett anders wie Babys. Wir brauchen auch einen Rhythmus für unseren Körper und das leuchtet dann schon ein.
Ich habe so viel gelernt durch meine Kinder, was eben diese Basics angeht, weil das, klar, wir können als Erwachsene mehr kompensieren und mehr ab und wir können uns mehr stimulieren, Kaffee, Alkohol, Zucker, Salz. Da haben wir mehr Möglichkeiten natürlich, aber wir funktionieren an sich genauso. Und deswegen ist es auch so genial, wenn wir eine Abendroutine haben tatsächlich, die uns gut tut und die einfach immer regelmäßig ist, unaufregend. Ich fand es interessant, was du gesagt hast, dich stressen im Moment diese Tools, um dich zu tracken mit deinen Kindern und so weiter. Es ist so, ja, also diese Tracking-Tools sind für mich dann interessant, tatsächlich, wenn ich daraus Informationen ziehen kann und ich kann meine Handlung anpassen. Aber für jeden, der Kinder hat, da ist man doch teilweise etwas eingeschränkt in der Anpassungsfähigkeit. Und das ist zeitweise für mich genauso auch frustrierend, weil man sieht, okay, ich müsste jetzt eigentlich das und das und das machen, aber das liegt außerhalb im Moment meiner Kontrolle. Und dann wird es tatsächlich zum Stressfaktor. Mhm. Also jetzt lassen wir uns das nochmal zusammenfassen. Wir merken an unserem Körper in vielen Aspekten tatsächlich, dass wir gestresst sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir im Prinzip, wenn wir es nochmal rauskristallisieren wollen, ist, dass wir achtsam mit uns sein dürfen. Dieses Wort Achtsamkeit ist ja schon so ein bisschen ausgelutscht, wie so auch Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit. Aber achtsam bedeutet, dass wir eben mal in uns reinspüren und diesen permanenten Input von außen eben mal sacken lassen. Damit beenden wir diese erste Folge über das vegetative Nervensystem, würde ich sagen. Danke dir, Lauren.
Gerne.
Und eine entspannte Zeit bis zur nächsten Folge.
Jo.